Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Sabine Finkmann. Sie ist Expertin für Abrechnungs-, Honorar- und Regressberatung und ist Gründerin des Beratungsunternehmens Die Abrechnungsmanufaktur. Mit ihr sprechen wir über die Optimierung der Abrechnungen von Ärzten, MVZ und Kliniken sowie das Risiko von Regressforderungen. Liebe Frau Finkmann, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm und wir haben ein ganz spannendes Thema vor uns und zwar die Abrechnungsmanufaktur. Schön, dass Sie da sind.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, über mein Herzensthema sprechen zu können.
Ich bin schon ganz gespannt. Frau Finkmann, Sie sind ja Abrechnungsexpertin und unterstützen niedergelassene Ärzte, MVZ, Kliniken dabei, die Abrechnung zu optimieren. Das ist ja ein sehr spannendes Thema. Wie kam Sie dazu?
Ah, das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin von Hause aus medizinische Fachangestellte. Das heißt, ich bin im Gesundheitswesen gestartet, habe dann irgendwann in den Bereich der Wirtschaft gewechselt, bin in einem Unternehmen gewesen für Arztpraxen, sprich Softwareunternehmen und habe von dem Softwareunternehmen dann in die Kassenärztliche Vereinigung gewechselt. Habe da sehr lange im Geschäftsbereich Abrechnung gearbeitet, dort auch in Leitungsfunktion. Für die, die es nicht wissen, die Kassenärztliche Vereinigung erstellt sozusagen die Honorare für die Ärzte, also das, was der Arzt bei Kassenpatienten verdient. Ich habe also da Abrechnungsberatung gemacht, habe die Ärzte bei der richtigen Abrechnung unterstützt, habe sie aber auch kontrolliert und habe dann irgendwann gemerkt, es ist ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ich habe den Job sehr geliebt. Ich bin auch sehr dankbar dafür, diesen Einblick bekommen zu haben. Habe aber immer das Gefühl gehabt, Mensch, eigentlich möchte ich mehr machen. Eigentlich möchte ich den Ärzten gerne ein bisschen mehr weiterhelfen und habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, in der Kassenärztlichen Vereinigung zu kündigen, habe mich selbstständig gemacht, um den Ärzten eben wirklich weiterhelfen zu können. Und das mache ich heute immer noch.
Das hatten Sie eben auch so sympathisch erzählt, dass Sie gesagt haben, Mensch, ich wollte so gerne immer Tipps geben und jetzt bin ich in der Lage dazu. Und Sie arbeiten ja unter dem Label, die, was ich eben schon gesagt habe, Abrechnungsmanufaktur. Wie kam es zu diesem Namen und was steht hinter Ihrem Angebot?
Also es gibt ja ganz viele Menschen, die einen ähnlichen Job machen wie ich. Mir war immer wichtig zu zeigen, dass ich eben die Dinge händisch mache. Das heißt, abgestimmt auf die Wünsche meiner Kunden, im Grunde manuell, wo jetzt der ein oder andere denken wird, ja okay, aber EDV-gestützt, natürlich arbeite ich auch papierlos, so nicht. Aber das ist eine individuelle Beratung, die explizit zugeschnitten ist auf meinen Kunden. Auch ich mache Berichte wie viele andere, nur die Besonderheit hier ist, ich möchte, dass meine Kunden das verstehen. Das heißt, das sind Lösungen, die Sie direkt umsetzen können. Das ist eine Beratung auf die Wünsche der Praxis zugeschnitten mit Ergebnissen, mit denen dann die Praxen auch wirklich arbeiten können, mit Dingen, die sie verstehen. Man kennt das ja, manchmal gibt es so 100 Seiten lange Berichte, wo ganz viel drinsteht, wo man aber eigentlich gar nicht weiß, was mache ich jetzt damit. Das ist bei mir anders. So ein Bericht ist keine 100 Seiten lang, aber voll mit Informationen, die direkt umgesetzt und geändert werden können. Und ich habe mir halt gedacht, okay, das ist nicht Fabrik, sondern tatsächlich Manufaktur, weil ich das wirklich mit Herz mache und ganz liebevoll und deswegen der Name Abrechnungsmanufaktur.
Apropos verstehen, was Sie gerade gesagt haben, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Zuschauer von uns nicht so im Detail wissen, wie funktioniert die Abrechnung zwischen den Ärzten, den Kliniken, den Einrichtungen und eben den Krankenkassen. Können Sie uns da noch mal so einen tieferen Einblick mit auf den Weg geben?
Sehr, sehr gerne. Also es ist ein komplexes System. Wir haben ja nicht nur eine Gebührenordnung, in der Tat haben wir sogar drei. Einmal für die Kassenpatienten, für die Privatpatienten und für die Berufsunfälle. Das heißt, die Praxen müssen schon sehr, sehr viel Abrechnungswissen haben. Und es ist nicht so, dass der Arzt einen Eurobetrag der Kassenärztlichen Vereinigung in Rechnung stellt, was wir logischerweise annehmen würden. Es ist ein komplexes System. Es sind in der Regel, also im EBM, in der Abrechnung der gesetzlich Kranken, Versicherten, so heißt das, einheitlicher Bewertungsmaßstab, stehen fünfstellige Nummernkonstellationen. Das heißt, für eine bestimmte Leistung, die der Arzt erbringt, die muss er in der Akte dokumentieren. Über die Dokumentation kann ich dann dieses dicke Buch dazu nehmen und kann schauen, was davon ist jetzt mit einer fünfstelligen Ziffer belegt und kann dann gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung in Rechnung gestellt werden. An dieser Ziffer hängt ein Leistungsinhalt und an dem Leistungsinhalt hängt eine Vergütung. Also ein sehr komplexes Thema. Einmal im Quartal schicke ich dann die erstellte Abrechnung an die Kassenärztliche Vereinigung. Und jetzt kommt was Krasses. Erst 6 Monate später weiß der Arzt, wie viel Geld er wirklich verdient hat. Denn das dauert tatsächlich so lange, bis die Honorarunterlage, der Honorarbescheid, wir kennen das als Steuererklärung. Ja, unsere Steuererklärung ist ja auch so ein ähnliches Dokument. Bekommt der Arzt dann 6 Monate später erst seinen Honorarbescheid und weiß dann erst, was er verdient hat. Wenn ich das einem Handwerker oder einem Verkäufer erzähle, der wird sagen, dafür arbeite ich nicht. Ich muss doch wissen, wie viel Geld ich kriege. Aber in der Medizin ist das leider so.
Tatsächlich, mein Freund ist ja Arzt, wie ich vorhin erwähnt habe. Und der sagt mir auch immer, oh, na, wie wird es wohl werden? Und so wie Sie es gerade erklärt haben, ne, die Abrechnung mit den Kassen bestimmt ja dann auch maßgeblich das Einkommen der Ärzte und beziehungsweise auch den Umsatz der Kliniken und der größeren Einrichtungen. Also dementsprechend müsste doch ein relativ großes Interesse bestehen zu diesem Thema. Warum benötigen denn aber Ärzte tatsächlich zusätzlich externe Unterstützung?
Das Problem fängt schon im Studium an. Der Teil ärztliche Dokumentation vielleicht noch, wenn der Chefarzt das gut macht. Aber tatsächlich muss man sagen, dass Abrechnungen, Rechtsgrundlagen, Verordnungsmanagement und Regresse gar nicht im Studium behandelt werden. Das heißt, wenn ein Arzt sich wirklich niederlässt in der eigenen Praxis, dann hat er ganz viel medizinisches Fachwissen. Aber all das, was rechtliche Aspekte sind, die hat er nicht gelernt. Das heißt, ich bin in der eigenen Praxis und habe sozusagen das Damoklesschwert über dem Kopf hängen, passiert jetzt irgendetwas, wenn ich dies oder jenes falsch mache und wie mache ich es überhaupt richtig? Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Die medizinischen Fachangestellten haben Abrechnung in der Ausbildung, aber häufig nur sehr schmal, also ganz abgespeckt und fast nur für die hausärztliche Medizin. Und dann verlässt sich der Arzt auf die MFA und das ist auch gut so, denn das Abrechnung soll eigentlich keine ärztliche Aufgabe sein, obwohl der Arzt haftet. Ja, und dann haben wir halt das Problem, dass eigentlich keiner so wirklich weiß, wie es richtig geht. Und da komme ich dann ins Spiel und das ist mir auch wichtig. In meiner Tätigkeit sorge ich dafür, ich sage immer gerne Hilfe zur Selbsthilfe. Ich möchte niemanden abhängig machen, im Gegenteil. Ich möchte den Ärzten beibringen, wie es richtig geht, damit sie nachts gut schlafen können.
Und ich kann mir vorstellen, dass sich auch immer das wieder erneuert, ne? Die Gesetze, wie das kann man kaum alles so im Blick halten. Deswegen wahrscheinlich auch sehr schön, Ihre Unterstützung zu haben.
Also ich kann sagen, wir haben ja jetzt den Jahreswechsel gehabt und zum Ende des Jahres endet ja immer ein Quartal. Ich hatte Urlaub und ich habe, glaube ich, im Urlaub jeden Tag meine Präsentationen zur Abrechnung erneuern müssen, weil jeden Tag Abrechnungsänderungen gekommen sind. Ich mache das bundesweit für alle Fachgruppen. Aber trotzdem, das ist für den einzelnen Arzt nicht machbar. Die haben gar keine Zeit, das alles zu recherchieren.
Was sind denn so die häufigsten Fehler, die es gibt?
Auf jeden Fall eine mangelnde oder fehlerhafte Dokumentation. Das merkt erstmal keiner, aber komme ich in ein Prüfverfahren, werden in vielen Fällen die Patientenakten angefordert. Ja, und ich darf im Nachhinein halt nichts mehr ändern, dann wäre es eine Urkundenfälschung, denn die Patientenakte ist ja wie eine Urkunde. Der ärztlichen Dokumentation glaubt man, das heißt, ich kann das nachher nicht mehr anpassen. Also einer der gröbsten Fehler ist tatsächlich die ärztliche Dokumentation. Der zweite, dass die Leistungsziffern falsch verstanden werden. Man muss sagen, dass die Gebührenordnung sehr juristisch ist. Ich kann das lesen, weil ich beschäftige mich da jeden Tag mit, aber ich sag mal, ein Arzt oder auch eine medizinische Fachangestellte, selbst wenn der Arzt Akademiker ist, der liest keine juristischen Texte. Das ist auch nicht sein Job. Und da ist es halt manchmal schon echt schwer, den Inhalt der Ziffer zu verstehen, darf ich sie jetzt abrechnen oder nicht. Ja, und dann gibt's halt noch so ein wundervolles, in Anführungsstrichen, Prüfverfahren, das heißt Plausibilitäts- und Zeitprüfung. Alle die, die jetzt nicht aus diesem Bereich kommen, werden jetzt denken, der Arzt kann so lange und so viel arbeiten, wie er möchte. Das ist aber im GKV, also im Bereich der gesetzlich Krankenversicherten, nicht so. Es gibt ein Prüfverfahren, was danach prüft, wie lange hat ein Arzt gearbeitet. Und zwar haben wir hinter den Abrechnungsziffern nicht nur den Eurobetrag stehen, sondern auch eine sogenannte Prüfzeit. Und am Tag darf ein Arzt zum Beispiel nicht mehr als 12 Stunden abrechnen. Das heißt nicht, dass er dafür 12 Stunden arbeiten muss. Ich nehme jetzt mal einen Operateur. Wir haben ja eben drüber gesprochen. Nehmen wir mal einen Operateur, der sehr, sehr versiert ist. Eine OP hat zum Beispiel eine Prüfzeit von 45 Minuten. Dafür bekommt er auch sein Geld. Er braucht aber vielleicht nur 20. Die Qualität ist perfekt, aber er ist einfach sehr, sehr schnell, weil er das jeden Tag macht. Dann bekommt er das Geld trotzdem. Das heißt aber nicht, dass er doppelt so viele OPs machen darf. Es kann also sein, dass sein Operateur nach 4 oder 5 Stunden Arbeit im OP keine Sprechstunde mehr machen kann, weil er seine 12 Stunden erreicht hat. Und das ärgert mich so sehr, dass das nicht abgeschafft wird. Das, wo wir Fachkräftemangel haben, wo wir Ärztemangel haben, wo Patienten monatelang auf Termine warten müssen, das finde ich schwierig. Ist also für mich etwas, was heutzutage einfach abgeschafft werden muss. Ich glaube, dass man Ärzte auch anders kontrollieren kann, denn dieses Prüfverfahren ist implementiert worden, um massive Falschabrechner zu eliminieren oder erstmal zu entlarven an der Stelle. Das Eliminieren kommt dann später. Also ein nicht so schönes Prüfverfahren, was viele Ärzte auch nicht kennen und gar nicht wissen, dass sie die Zeit nicht überschreiten dürfen.
Ich wollte auch gerade sagen, das klingt auch danach, dass es gar nicht mutwillig irgendwie sein muss, sondern dass es einfach zu viel ist, um das alles auf dem Schirm zu haben. Genau. Jetzt haben Sie es ja gerade angesprochen, ne? Fehler in der Abrechnung können dann im schlimmsten Fall zu Prüfverfahren führen und auch noch Regressansprüche nach sich ziehen. In jedem Fall, so oder so, ist es zeitintensiv, kostenintensiv. Und wie groß ist denn das Risiko, dass Ärzte oder MVZ-Kliniken solchen Prüfverfahren bevorstehen?
Also es gibt kleine Dinge, die, glaube ich, jedem Arzt im Laufe seiner Tätigkeit passieren. Ich sage mal einen Arzneimittelregress, weil ich vielleicht zu viele Medikamente verordnet habe oder die falschen oder das falsche Rezept benutzt habe. Auch das kann ja passieren. Das sind Kleinigkeiten. Das geht auch bei den Heilmittelverordnungen, kann das passieren. Das sind klassischerweise die Rezepte für Krankengymnastik oder so. Im Sprechstundenbedarf kann ich Fehler machen. Das sind alles Kleinigkeiten. Das ist zwar ärgerlich, das kann man auch umgehen, wenn man sich schlau macht und da unterstützt sich Praxen ja auch zu sagen, komm, wir schauen jetzt mal, wie das Verordnungsverhalten ist, wo gibt es Fehler, wo kann man auch Fehler vermeiden. Das sind Kleinigkeiten. Ich glaube, dass jeder Arzt in der niedergelassenen Praxis oder auch im MVZ irgendwann mal damit konfrontiert ist. Aber die meine ich nicht. Größere Prüfverfahren sind zum Beispiel tatsächliche Falschabrechnungen, wobei man hier immer sagen muss, ist das mutwillig? Die gibt es sicherlich auch. Ja, aber die meisten Regresse wegen falscher Abrechnungsziffern oder fehlender Dokumentation entstehen wirklich aus Unwissenheit. Aber auch hier gilt, Unwissenheit schützt leider vor Strafe nicht. Und der Schaden kann von, ich sag mal, einer Verwarnung zu einer Rückzahlung, aber auch bis hin zu einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren führen. Und wenn hier es dazu kommt, dass der Arzt wirklich schuldig gesprochen wird, dann haben wir das Problem, dass A, die Praxis auf der Kippe steht, denn ein vorbestrafter Arzt darf nicht in eigener Praxis arbeiten. Und dann kommt die Ärztekammer. Und wenn ich vorbestraft bin, dann ist meine Zulassung weg. Dann kann ich kein Arzt mehr sein. Und deshalb, viele sagen, das ist Schwarzmalerei und ich will Angst machen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte, weil wenn ich ein offenes Visier habe, dann weiß ich, worauf ich aufpassen muss. Ich möchte einfach für Klarheit und Transparenz sorgen und meine Kunden davor schützen, dass sowas passiert. Denn wenn ich das weiß, dann gehe ich diesen Weg nicht. Und das ist wichtig.
Was gibt es denn für Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren schon mal?
Auf jeden Fall natürlich eine Abrechnungsberatung in Anspruch zu nehmen. Und das muss gar nicht bei mir sein. Auch die KVen bieten sowas an. Ich muss wissen, welche Leistungsziffern darf ich abrechnen? Was muss ich dafür tun? Ich muss also die Rahmenbedingungen kennen. Ich muss wissen, wie dokumentiere ich wirklich? Was muss ich alles aufschreiben? In welcher Form? Und ich sollte natürlich die Plausibilitäts- und Zeitprüfung kennen. Die kann ich in jedem Software-System nachgucken. Ich muss die Zeiten kennen. Und wenn ich die weiß, kann ich das in meiner eigenen Abrechnung selbst überprüfen. Das sind Dinge, die jeder Arzt tun kann, um schon mal vor den groben Fehlern geschützt zu sein. Oder wenn es halt dazu kommt, nicht einfach antworten, sondern ich sage an der Stelle mal den Brief lesen und weglegen und dann gehen Sie eine Runde um den Block und dann lesen Sie ihn nochmal und im Zweifel holen Sie sich Unterstützung von einem Anwalt für Medizinrecht oder auch gerne von uns und dann überlegen wir gemeinsam, was jetzt hier schlau ist zu antworten.
Also liebe Frau Finkmann, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ganz, ganz viele schon interessiert sind und sagen, Mensch, muss ich mal kontaktieren. Wie gehen Sie denn mit einem Neukunden vor? Wie läuft die Zusammenarbeit mit Ihnen?
Ja. Also an der Stelle sage ich immer, alles ist möglich. Das ist vielleicht auch die Besonderheit der Abrechnungsmanufaktur, dass auch die Leistungen immer individuell auf den Kunden zugeschnitten sind, je nachdem, welches Problem gerade da ist. Also wenn es so allgemein ist, sage ich immer, lassen Sie uns zuallererst Ihre Abrechnung anschauen. Ich gucke mir die Abrechnungsunterlagen an, dafür muss ich gar nicht kommen, weil viele sagen, also ich komme aus Dortmund, wenn ich jetzt nach München muss, dann wird der ein oder andere Kunde sagen, oh, das ist weit und das ist teuer, müssen Sie kommen. Und die gute Nachricht ist, für eine Abrechnungs- und Honoraranalyse muss ich gar nicht kommen. Das heißt, ich brauche die Honorarunterlagen der Ärzte, ich überprüfe die auf Fehler natürlich, auf Auffälligkeiten, die vielleicht in ein Prüfverfahren führen können. Und natürlich, und deswegen sage ich immer, mein Slogan ist, ich bringe mein Geld mit, natürlich auch darüber, welche Leistungsziffern möglicherweise fehlen. Und aus meiner Erfahrung heraus, in 98% der Fälle wird nicht alles abgerechnet. Und es geht um Legalität. Also ich habe lange Compliance und Revision in der Abrechnung gemacht. Ich berate nur weiß. Das heißt, wenn ich eine Abrechnungsberatung mache, dann sind die Dinge, die ich erzähle, auch möglich, legal und sauber. Und ich habe, glaube ich, einen einzigen Kunden gehabt, dem ich finanziell nicht weiterhelfen konnte. Das wusste ich aber nicht mehr. Und dieser Kunde sagte dann nachher, Mensch, Frau Finkmann, das ist super. Genau das Ergebnis wollten wir haben. Weil ich bin als Beraterin dann immer total frustriert, wenn ich denen nicht ordentlich etwas mitgeben kann, was sie optimiert. Und das war so, dass diese Praxis schon mal meine Beratung in Anspruch genommen hatte vor einigen Jahren. Die sind dann gekauft worden von einem großen MVZ. Und ich habe sie nicht erkannt. Und dann sagte halt der Geschäftsführer, Frau Finkmann, das ist genau die Antwort, die wir haben wollten, weil das zeigt uns, dass wir alles richtig gemacht haben. Und ich war total frustriert und habe gedacht, oh nein, ich weiß gar nicht, wie ich das Gespräch führen soll, weil ich habe nichts gefunden.
Ja, aber erst, als Sie dann gehört haben, nur ja, gute Fortbildung, Selbsthilfe zur Hilfe, perfekt weitergegeben. Und damit bedanke ich mich für heute bei Ihnen, für das Kommen, für die wirklich unglaublich vielen spannenden Themen. Und ich freue mich auf ganz bald wieder.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gern.